Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Nach 11 Jahren Zweitklassigkeit hat er den VfL Bochum zurück in die Fußball-Bundesliga geführt. Hallo und herzlich willkommen an den Cheftrainer des VfL, Thomas Reis.
Hallo.
Wie klingt's? Fußball-Bundesligist VfL Bochum. Mega, oder?
Ja, ist natürlich, wie ich immer gesagt habe, ein Traum in Erfüllung gegangen. Nach 11 Jahren den VfL zurückzuführen in die erste Liga, wo viele drauf gewartet haben, gibt eigentlich nichts Schöneres.
Worauf freuen Sie sich in der Fußball-Bundesliga denn am allermeisten?
Ja, natürlich immer auf andere Stadien. Ja, die Medienpräsenz wird wesentlich größer sein. Du wirst gegen Mannschaften spielen, die vielleicht qualitativ, vielleicht auch mal überlegen sein werden. Und darauf zu bestehen, das ist schon eine tolle Aufgabe.
Also vielleicht am meisten auf das Heimspiel gegen die Bayern, weil es Bochum ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder geschafft hat, die Bayern zu Hause zu besiegen?
Ich glaube, man natürlich ist immer was Besonderes, gegen Bayern zu spielen, aber es stehen wesentlich weitere Spiele an gegen tolle Mannschaften. Wir haben ein Derby gegen Borussia Dortmund, also auch das wird wieder sehr, sehr interessant werden. Das haben wir uns verdient, das zu erreichen, und wir freuen uns auf jedes Spiel, egal wann es dann kommen wird.
Wo erwarten Sie denn die größten Herausforderungen für den VfL in der neuen Saison?
Ja, zum einen ist es so, dass in der zweiten Liga, habe ich immer von gesprochen, dass das eine Mentalitätsliga ist. Und da die Fehler, die wir zweifelsohne auch gemacht haben, wir sind ja nicht ungeschlagen durchgegangen, sondern wir haben auch Spiele verloren, wir haben Gegentore bekommen, die werden natürlich in der ersten Liga noch brutaler bestraft, diese Fehler, die vielleicht hier mal nicht so zum Tragen gekommen sind. Und da muss sich die Mannschaft, auch gerade die jungen Spieler, definitiv bewusst sein, dass man noch bewusster arbeiten muss, um Fehler zu minimieren, weil das wird definitiv der Fall werden, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die auch sehr wissbegierig ist, sehr lernwillig ist. Und das hoffen wir über die Saison dann auch zu sehen.
Was muss man Ihrer Meinung nach denn im Erfolgsfall ändern, um weiterhin erfolgreich zu sein? Abgesehen von dem, was Sie gerade gesagt haben, Fehler abstellen, weiterhin hungrig und wissbegierig sein.
Ja, dass man nicht zufrieden sein darf. Ja, das war jetzt ein schöner Erfolg. Man hat ja auch gesehen, dass man jetzt überall präsent ist, dass man natürlich sehr viele Schulterklopfer hat, was man sich auch irgendwo verdient hat. Man kennt aber auch die Kehrseite, und das muss einem bewusst sein, dass es nächstes Jahr im Normalfall in der neuen Saison der Fall sein wird, dass du nicht so viele Spiele gewinnst wie in der zweiten Liga. Ja, wir haben 21 Spiele gewonnen, das war schon sensationell. Und darauf muss man sich halt einstellen, dass die Spiele ja noch schwerer werden. Aber mir ist da nicht bange. Wir freuen uns, dass wir zu den 18 Mannschaften, zu den Top-Mannschaften, zur Elite-Liga wieder mal gehören. Und wir werden auch alles dafür tun, um länger dann zu dieser Elite-Liga gehören zu dürfen.
Erwarten Sie dann auch in Ihrer Trainerarbeit ganz konkret, dass Sie eine andere Herangehensweise wählen müssen als Zweitligatrainer?
Ich denke schon, dass man noch bewusster das Training leiten muss, noch klarer die Dinge ansprechen muss, wenn mal was nicht so läuft. Wir müssen die Trainingsqualität definitiv mindestens genauso hochhalten, wenn nicht noch höher, um erfolgreich auch in der ersten Liga bestehen zu können. Und das bedeutet, dass man auch natürlich den Kader ein bisschen verändern muss, weil auch da ist es so, dass man im Erfolgsfall jedes Jahr neuen Input bringen muss. Und ja, es werden neue Spieler kommen, die den Trainer Thomas Reis noch nicht kennen, die wieder für Konkurrenz sorgen, und Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir gute Konkurrenz haben, dass die Trainingsqualität sehr, sehr hoch ist, um das ein bisschen annähernd ans Spiel anknüpfen zu können. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante und spannende Aufgabe.
Wenn Sie Spieler ansprechen, die Sie holen wollen, worauf genau achten Sie neben den fußballerischen Fähigkeiten, wenn Sie einen Spieler neu verpflichten wollen?
Das ist mit Sebastian Schinzelotz, der ja auch die Kontakte dann knüpft. Und natürlich möchte ich als Trainer auch mit den Spielern sprechen, um Eindrücke zu bekommen. Man versucht ja auch, ich bin ja Bochumer auch durch und durch, nach so vielen Jahren auch eingebürgert. Und dann muss man schon wissen, auf was man sich hier einlässt. Ja, wir haben eine tolle Fankultur, wir haben ein tolles Publikum. Wir wissen aber auch, dass es ein kritisches Publikum ist, die auch mal vielleicht mal schnell unruhig werden. Und das muss man wissen. Man muss wissen, Ruhrgebiet, was steht da VfL Bochum? Das ist harte Arbeit, das ist schon irgendwo mal loben. Das allein reicht aber nicht mehr. Wir wollen schon auch Fußball spielen. Aber das ist, wie gesagt, für mich ein entscheidender Faktor, dass die Jungs das im Kopf haben. Wie kann ich hier bestehen und wie kann ich hier vielleicht auch den Fans Freude machen, um ja vielleicht auch positiv dazustehen?
Haben Sie also schon ganz genaue Überlegungen und Vorstellungen, wie der Fußball in der Bundesliga aussehen soll mit dem VfL?
Also ich habe mir wo man aufgestiegen war, gerade die erste Woche nach dem Aufstieg, war natürlich noch sehr viel Trubel. Dann macht man sich aber schon Gedanken, wie kann man in der ersten Liga vielleicht bestehen. Wir haben Spieler, die Und das ist ja auch nicht despektierlich gemeint, das sage ich immer, die schon im sehr hohen Fußballeralter sind, die eine unheimlich gute Qualität haben, die sehr viel Erfahrung haben. Und trotzdem muss man da auch schauen, dass man vielleicht den einen oder einen jüngeren Spieler bekommt, um da auch den nächsten Schritt zu gehen. Ja, es wird so sein, man will nicht die ganze Philosophie, die ganze Identität, die uns jetzt in die erste Liga gebracht hat, alles über den Haufen werfen. Und trotzdem, was ich gerade angesprochen habe, wir müssen Fehler minimieren, wir müssen ja eine gewisse Kompaktheit, wo ich immer wieder von gesprochen habe, auf den Platz bekommen, um den Gegner es auch schwer zu machen, durch unsere Reihen zu spielen. Wir haben ja sehr, sehr schnelle Spieler, also auch ein Umschaltspiel wird sehr entscheidend werden. Wir werden jetzt nicht permanent am 16er zustellen wie in der zweiten Liga, weil wir wollten da immer gewinnen oder wir mussten immer gewinnen. In der ersten Liga, ja, wollen wir also auch gewinnen, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Aber da werden auch Spiele sein, wo du gegen Mannschaften spielst, die eine hohe individuelle Qualität haben. Und da musst du trotzdem schauen, dass du allen Offensivgeist, den wir definitiv auch entwickeln wollen, aber auch die Defensive dann dementsprechend kompakt ist und dass der Gegner auch sieht, dass es auch schwer ist, durch unsere Reihen dann zum Tor vorzukommen.
Jetzt lernt man meistens aus Niederlagen ja noch mehr als im Siegesfall. Sie sind als Spieler zweimal mit dem VfL aus der Bundesliga abgestiegen. Gibt es da irgendwelche Punkte, von denen Sie jetzt profitieren können im Kampf um den Klassenerhalt beim VfL?
Das ist schwierig, das ist schon sehr lange her und natürlich versucht man die negativen Dinge, die man erlebt hat, ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen. Und ich sage dann lieber, ich bin auch dreimal aufgestiegen. Ja, das hat mir natürlich auch geholfen. Aber es ist dann so, dass ja man weiß, was auf einen zukommt. Und wie gesagt, wir wollen, ja, ich rede weiterhin auch von der Gier, wir wollen schauen, dass man ja die Liga auch halten kann. Und da ist mir auch nicht bange, weil es werden Mannschaften geben, mit denen wir uns messen können. Ja, und ich sage, einen guten Tag schlägt auch mal Mentalität, Qualität. Das wird auch vorkommen. Das ist halt das Sensationelle bei den Bayern, die mit Sicherheit jede Woche ja über nicht nur Qualität, sondern auch Mentalität ihre Spiele gewinnen müssen. Und von dem her werden wir das genauso angehen. Und ja, wir haben die Chance. Ich glaube auch, dass ein Aufstieg manchmal schwieriger ist, wie eine Klasse zu halten, weil da musst du permanent performen, darfst kaum Schwächephasen haben. Und das haben wir dieses Jahr geschafft, kaum Schwächenphasen zu haben. Deswegen sind wir auch aufgestiegen. Und in der ersten Liga ist es so, selbst wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, kannst du trotzdem ja noch deine Ziele, die einfach klar, der Klassenerhalt dann sein wird, die kannst du dann definitiv dann noch erreichen.
Wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie in der abgelaufenen Zweitligasaison praktisch keinerlei Schwächephasen hatten?
Auch das ist mal schwer zu erklären. Also man versucht ja mal, ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch und als ich hier angefangen habe, war ja auch nicht alles positiv gegenüber mir und man muss halt sich dann gewisse Dinge erarbeiten, weil Vorurteile gibt es immer, aber das ist ja auch dann daraus, wo man seine Kraft zieht oder gerade ich ziehe meine Kräfte daraus, um halt einfach zu beweisen, okay, man hat ein bisschen was drauf und das hat die Mannschaft auch irgendwo gelernt. Wir waren auch am Anfang, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, haben wir auch nicht viele Spiele verloren gehabt unter meiner Regie zum Zeitpunkt. Nur du hast halt leider nur immer Unentschieden geholt, konntest Vorsprünge nicht verteidigen, was uns auch negativ ausgelegt wurde. Und da haben wir versucht, auch gerade in der Corona-Pause oder im ersten Lockdown vor dem Restart, was ja nicht ganz einfach war, aber da habe ich auch gesagt, okay, jetzt bin ich ein Trainer, der mit allen gleichgestellt ist, obwohl es mein erster Trainerjob war, weil sowas gab es noch nie. Und da haben wir versucht, die Köpfe nochmal reinzureden, dass wir alles erreichen können, dass es nur über die Gemeinsamkeit geht. Und gerade für den VfL Bochum, das wird auch in der ersten Liga sehr, sehr wichtig werden, dass es nur über die Gemeinschaft geht. Und ja, man muss nicht mit jedem immer gut Freund sein, aber auf dem Platz muss es halt funktionieren. Man muss Vertrauen zueinander haben. Es hat ein bisschen länger gedauert, das aufzubauen. Das hat die Mannschaft verinnerlicht und ja, wir sind so gestärkt herausgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Fehler gemacht. Wir haben Gott sei Dank diese Fehler nicht zweimal gemacht. Wir haben dafür neue gemacht, was auch normal ist. Und die Mannschaft war einfach so im Fokus und hat gesagt, ja, das ist passiert. Im nächsten Spiel haben wir die Chance wieder. Und das ist ja das Schöne beim Fußball. Du kannst Woche für Woche kannst du einmal ganz oben sein, einmal kriegst du auf die Mütze, wenn du verloren hast. Und das hat die Mannschaft grandios umgesetzt.
Wenn Sie von Vorurteilen gegen sich selbst sprechen, welche Kritik hat Sie denn am meisten gepusht, angestachelt?
Ja, dass man natürlich gesagt hat, ja, ich bin der Jugendtrainer. Ja, was ja zu dem Zeitpunkt war ja auch irgendwo wahrheitsgemäß. Ja, ich habe nur gesagt, okay, wer will mich denn beurteilen? Also ich habe nämlich kein Problem, wenn einer sagt, okay, ja, der ist noch nicht so weit und das, wo ich dann denke, okay, vom Alter her, glaube ich, habe ich ein ganz gutes Alter. Ich habe vorher 12, 13 Jahre verschiedene Mannschaften trainiert. Ich habe auch hier beim VfL Bochum. Ich war ja auch Co-Trainer. Es war ja nicht so, dass alles für mich neu war. Und das sind so die Dinge, die mich dann persönlich pushen. Wenn einer jetzt persönlich mich angreift, der mich gar nicht kennt, dann denke ich mir, okay, also damit habe ich vielleicht ein größeres Problem, weil mich kann keiner beurteilen, der mich nicht kennt. Wir können nur meine Leistung beurteilen und du wirst halt an Ergebnissen gemessen. Aber das hat mich ja total angesprochen, weil es war für mich nach ein Nachhause kommen. Ich habe die Chance hier beim VfL Bochum bekommen, hier im ersten, meine erste Profistation zu arbeiten. Und dass es dann so schnell geht mit so einem Erfolg, hätte, glaube ich, keiner dran geglaubt und es hätten auch nicht viele drauf gewettet. Ich übrigens auch nicht.
Ja, weil?
Ja, weil das halt sehr schnell ging. Also ich meine, ich war mir schon bewusst, auf was ich mich hier einlasse, ja, weil ich ja gesagt habe, ich kenne das Umfeld, ja, ich kenne die ganze Geschäftsstelle, weil es ist, bleibe ich ja dabei, es ist ein besonderer Verein für mich. Es wird wahrscheinlich nicht mein letzter Verein sein. Ja, das ist in dem Geschäft so. Vielleicht bekommt man auch mal eine Möglichkeit, vielleicht was anderes zu machen. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich hier noch 2 Jahre zumindest Vertrag habe, hier arbeiten darf. Und das ist auch manchmal die Gefahr, wenn man alles kennt. Man weiß auch, ja, manche sind halt sehr negativ, weil halt viele Jahre nicht so optimal gelaufen sind. Aber ich kannte die Fankultur, ich kannte alles. Also ich war sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe eine Mannschaft bekommen relativ früh. Das ist ja auch nur so, ich bin ja nicht als Feuerwehrmann gekommen, weil wir haben dann vom 6. Spieltag gesprochen. Klar, die Mannschaft hat 2 Punkte und die Liga war letztes Jahr sehr, sehr eng, also oder das Jahr davor. Wenn man sieht, dass Stuttgart, glaube ich, mit 58 Punkten aufgestiegen ist, das hätte dieses Jahr definitiv nicht gereicht. Also wurden die Punkte ja nach unten verteilt. Und dadurch, dass du halt ja nicht viele Spiele gewonnen hast, war auch nicht viele verloren, kamst du halt unten nicht raus. Und das hat irgendwo dann mich noch mehr angesprochen, die Klasse zu halten, mit der Mannschaft, die Mannschaft zu entwickeln. Und wir sind ja mit der identischen Mannschaft jetzt aufgestiegen. Und das ist ja auch so für mich was ganz Großes, dass man nicht 8, 9 neue Spieler geholt hat, die jetzt sofort Stammspieler waren, sondern es war bis auf 1, 2 Positionen war es die identische Mannschaft. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Erfolg auch ganz gut, noch besser anzusehen.
Sie haben den Aufstieg am 34. Spieltag gegen Sandhausen klargemacht. Ein 3-1 gab es zu Hause. Bei Ihrem Coaching, was haben Sie an diesem Tag anders gemacht als bei einem ganz normalen Zweitligaspiel?
Also man muss ehrlich sagen, das ist so, das kann man auch nicht, kann man auch nichts dagegen sagen, dass du angespannt bist, weil du hast halt ja was ganz Großes vor Augen, ja, was 11 Jahre nicht gelungen ist, und man hat trotzdem noch versucht, den Jungs, oder das ist zumindest meine Art, eine gewisse Ruhe auszustrahlen, obwohl es innerlich vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und das ist einfach so, das war ja wie ein Endspiel. Wir wussten, wir können es aus eigener Kraft schaffen, das hat uns schon mal gepusht. Wir wussten, dass auch ein Unentschieden reicht, um zumindest das Ziel Aufstieg zu erreichen. Obwohl wir keine Mannschaft sind, die Unentschieden spielen kann. Das hat man ja auch gesehen in der Rückrunde, die Woche davor gegen Nürnberg haben wir es erstmalig in der Rückrunde Unentschieden gespielt. Und sind wir da hopp oder top. Man hat versucht, die Jungs noch mehr zu pushen, ein bisschen Ruhe auszustrahlen, anzufeuern. Ja, weil jeder war irgendwo... Ja, war heiß, und trotzdem musst du aufpassen, dass du nicht überpäst, dass du vielleicht eine Aktion machst, weil du zu überhitzt bist, dass du im Zweikampf vielleicht mal einen Gegner über die Auslinie mähst, um dann was zu riskieren. Also, aber trotzdem war die Anspannung groß, aber man hat versucht, vor den Jungs zu verbergen und einfach nur anzufeuern. Und der Spielverlauf war eigentlich typisch für uns mit einer Führung, wo wir gut reingekommen sind, dann auch mit dem Ausgleich. Und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, sobald wir eigentlich in das Spiel immer positiv oder zumindest mit einer guten Art reingegangen sind, offensiv verteidigt haben, agil waren. Ja, ich habe immer gesagt, wir müssen aktiv sein statt passiv. Waren uns eigentlich immer bewusst, dass wir jederzeit in der Lage sind, selbst an Rückschläge wie ein Gegentor ganz gut zu verkraften. Und das war nochmal so ein Spiegelbild der ganzen Saison, dieses Spiel.
In der Nacht vor diesem Sandhausen-Spiel, was war das letzte Bild, das Sie im Kopf haben, bevor Sie eingeschlafen sind?
Boah, das weiß ich, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube aber, ja, wenn ich mich so recht erinnere, dass man die Möglichkeit hat oder dass man die Schale hochhält gemeinsam mit der Mannschaft. Das war definitiv im Nachhinein nochmal so ein Bild. Diese Gier, das war was ganz Tolles zu erreichen.
Ist man dann auch erfolgreicher, wenn man ausschließlich positive Gedanken zulässt?
Das weiß ich nicht, ob man dann erfolgreicher ist. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt pessimistisch daran gehe, dann bin ich ja schon irgendwo gehemmt. Ja, das ist ja manchmal im Spiel auch, wenn ich jetzt im Spiel reingehe und sage, wir können ja was verlieren. Und das war ja auch so eine Sache, die ich versucht habe, der Mannschaft dann irgendwann einzuimpfen, dass man ja nichts verlieren kann, sondern wir können ja nur was gewinnen. Und das war über die 1,5 Jahre gesehen am Anfang schon so der Gedanke, das Gefühl, dass man sehr häufig in Führung gegangen ist und konnte es nie verteidigen. Also weil immer der Kopf da war, wahrscheinlich, jetzt können wir ja was verlieren. Ja, und das haben wir dann irgendwie versucht, immer wieder positiv zu besprechen, die Mannschaft immer darauf hinzuweisen, nee, wir können nichts verlieren, wir können eigentlich nur was gewinnen. Ja, und dann war es so, dass du halt sehr, sehr lange auch auf Platz 1 warst. Wir waren, glaube ich, noch länger unter den ersten 3. Natürlich kommt dann von außen, das kannst du ja auch nicht steuern, das medial oder dann Ja, über auch die Fans, dann heißt ja, boah, jetzt können sie ja, auch wenn sie das jetzt nicht schaffen, das wäre eine Enttäuschung und da muss halt irgendwie gegensteuern, habe ich auch gesagt. Wenn vor der Saison einer gesagt hätte, der VfL Bochum mit dieser Mannschaft kann am letzten Spieltag aus eigener Kraft aufsteigen, das hätte keiner für möglich gehalten. Also ganz, ganz wenige. Ich denke, die kann man an einer Hand abzählen. Und das habe ich gesagt, und das muss im Kopf rein, dass wir schon so viel erreicht haben und wir werden dieses Ziel Aufstieg definitiv erreichen. Wir haben ein Heimspiel, zwar gegen einen Gegner, der auswärts zwar wenig Punkte geholt hat, auch das ist immer eine Gefahr, die aber auch selber noch um den Klassenerhalt gespielt haben. Aber ich habe gesagt, das kann uns keiner mehr nehmen.
Wenn wir da versuchen, eine Transferleistung herzustellen in die Kreisliga, in die Bezirksliga, weil es ja auch genau da Trainer gibt, die diese Endspiele haben, da geht es um den Aufstieg oder um den Abstieg. Haben Sie einen Tipp für die Amateurtrainer, wie man solch einen wichtigen Tag, den wichtigsten der Saison, gestaltet aus Trainersicht?
Ich kann nur einen Rat geben. Ich meine, jeder Trainer ist auch ein bisschen anders. Also sonst würden ja alle Trainer auch gleich sein. Also ich habe für mich versucht, auch alles gleich beizubehalten. Ja, natürlich wussten wir auch, dass die Spiele werden weniger und das ist dann halt wie ein Endspiel und auch in Kreisligen oder in anderen Ligen geht es halt darum, dass du Aufstiegsspiele hast. Ich kann nur sagen, wir haben versucht, nichts zu verändern. Das Einzige, was wir verändern mussten, war, dass wir im Hotel waren. Ja, wir sind sonst bei Heimspielen auch nie ins Hotel, aber das war durch die Quarantäne oder die Hygienemaßnahmen der DFL, also die Vorschrift, das war der einzige Unterschied. Wir haben das Abschlusstraining gleich gestaltet. Wir haben versucht, die Vorbereitung, natürlich, die war vielleicht ein bisschen anders, weil die Frauen nochmal ein tolles Video gemacht haben mit den Kindern für die Spieler, dass das auch nochmal so ein bisschen pusht, weil man darf auch nicht zu früh seine Patronen verschießen. Und ich habe gesagt, okay, für dieses Spiel an diesem Tag ist es nochmal was Besonderes, ja, um mir jetzt einen Input zu geben. Aber ansonsten war eigentlich alles gleich. Und ich denke, der Fokus, so wie ich vorhin gesagt habe, du bist automatisch mehr angespannt. Das ist einfach so, das kannst du auch nicht abstellen. Und die Abläufe gleich zu behalten oder gleich zu gestalten, finde ich, ist so ein bisschen Schritt Normalität.
Wenn Sie reflektieren, und das macht man als Trainer, egal in welcher Liga, ja ständig, woran machen Sie fest, dass Sie für sich einen guten Job gemacht haben?
Ja, ich sag mal, für außen wird natürlich festgemacht anhand der Ergebnisse. Aber für mich war wichtig, dass ich glaube ich, behaupten kann, dass ich nicht nur junge Spieler, und das ist ja beim Trainer so, egal ob du im Jugendbereich arbeitest, dass du ja Spieler entwickeln möchtest, dass du Spieler helfen möchtest. Und im Normalfall hast du viele ältere Spieler, die ja schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Also die Jungen kannst du normalerweise allein durch Training, wenn sie mit den Älteren trainieren, dann lernen sie ja schon automatisch viel, also entwickelst du ja. Und dieses Jahr ist es sehr gut gelungen, mit meinem Trainerteam auch die älteren Spieler nochmal zu entwickeln. Wenn man sieht, was ein Toto Lucia, der permanent ja seine 12 Kilometer läuft, was er auch braucht, aber auch sehr, sehr häufig mal die Position verlassen hat. Er ist viel bewusster damit umgegangen, um ihm einfach dann auch damit zu dokumentieren, egal ob es auf Video war oder sonstiges, dass man sagt, Mensch, wir müssen mehr kompakter kriegen, wir müssen das Mittelfeld besser machen. Und dadurch hat er auch wesentlich nochmal einen Schub bekommen. Robert Tesche hat dann sich belohnt mit vielen Toren, aber auch, weil er bewusster mit der Position umgegangen ist. Und das war auch nochmal so ein Schlüssel, dass man auch die älteren Spieler sehr gut entwickelt hat und die auch nochmal einen Schub bekommen haben, um diese Leistung dann abzurufen. Und ich habe ja auch gesagt, von der Führung her bin ich eigentlich ein Typ, der sehr ehrlich versucht, mit den Jungs umzugehen. Das sind halt die Werte, die man selber vorlebt, die verlange ich dann auch von der Mannschaft. Und ich denke, diese Direktheit, diese Ehrlichkeit, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist auch klar, die Spieler, die nicht spielen, die haben natürlich einen Hals. Aber sie müssen trotzdem immer wieder, wenn sie Fragen, Parameter bekommen an Dingen, an denen sie arbeiten können, um halt näher an die Mannschaft oder vielleicht an eine vermeintliche Stammmannschaft ranzurücken. Da ist die direkte Kommunikation und der ehrliche Weg für mich eigentlich sehr, sehr wichtig.
Das hat Michael Köllner in diesem Podcast auch gesagt, der mit Sascha Mölders ja auch einen ziemlich alten Spieler hat, den er aber auch trotzdem nochmal besser gemacht hat und der in der abgelaufenen Drittligasaison ja auch gebombt hat, ja, wie fast nie zuvor. Die zwei Spieler, die Sie ansprechen, eben Tesche und Lucia, sind 34 und 35 Jahre alt. Haben Sie da einen Tipp? Weil bis runter in die Kreisliga gibt es ja auch diese alten, erfahrenen Spieler, wie man die wirklich noch auch in diesem hohen Alter noch besser machen kann?
Bei mir war es so, das ist ja auch mal die Gefahr, das kann ja auch als Schwäche eines Trainers ausgelegt werden. Aber ich bin, wie ich schon gesagt habe, kommunikativ, weil allein als Trainer kannst du es nicht schaffen und die Mannschaft braucht auch jemanden, der klare Richtlinien, klare Regeln, klaren Rahmen vorgibt, weil sonst würde auch jeder rumlaufen, wo er will. Und für mich war immer entscheidend, dass ich gerade mit älteren Spielern, egal ob sie mal gespielt haben oder nicht, dass man sich immer wieder ausgetauscht hat, dass man versucht hat, ja, vielleicht auch mal eine Taktik vorzugeben oder wenn man sagt, Mensch, mal gehen die Idee, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Spieler, einfach mal Meinungen einzuholen und die Jungs dann mitzunehmen, weil das hilft dann auch, weil sie fühlen sich dann auch wohl. Natürlich versuche ich als Trainer meine Art, den Jungs so näher zu bringen, dass sie dann sagen, oh ja, die ist gut. Aber ich denke, diese Kommunikation, einfach die Erfahrung, weil ja, die Jungs haben schon sehr viel erlebt, auch hier beim VfL Bochum. Und das hat auch nochmal einen Schub gegeben, dass man sie mitgenommen hat, dass sie, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Mitspracherecht hatten in gewissen Dingen, weil du kannst dann viel besser in die Mannschaft reinhören. Was braucht die Mannschaft? Ja, wir müssen gemeinsam die Philosophie umsetzen. Und da ist es wichtig, dass sie einfach den Glauben daran haben. Der Trainer hat einen Plan. Und wir sind total begeistert, wenn wir da mitreden können, wenn wir vielleicht auch mal eine Idee entwickeln können. Aber wir gehen gemeinsam, egal welcher Plan dann für dieses Spiel dann zum Tragen kommt, wir ziehen ihn zu 100% durch. Und das hat sich dann auch gezeigt, dass man sehr viel Sicherheit ausgestattet hat.
Das kann man ja auch bis runter in die Kreisliga machen, da den Mannschaftsrat mit einbeziehen, wenn man denn einen hat oder eben einfach die Führungsspieler. Wenn sie eben taktische Dinge im Mannschaftsrat besprechen, gab es dann auch mal eine Situation, als der Mannschaftsrat gesagt hat, naja, Trainer, lass uns doch lieber so und so an das Spiel rangehen und sie haben dann ihren Plan, ihre ursprüngliche Idee auch geändert?
Also es gab, ich sag mal so rein taktisch, natürlich hat man immer eine Idee gehabt, wie der Gegner macht. Und es gab ja auch Vereine, und da muss man ja wirklich sagen, Kräuter Fürth, die ein besonderes Positionsspiel gemacht haben. Auch da war natürlich, man hat auch im Mannschaftsrat gemerkt, da hast du ja 4, 5 Spieler, meistens klar ungerade, weil wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, ist immer besser, wenn eine ungerade Zahl ist, dass man auch ein Ergebnis bekommt und nicht wieder so halb-halb, weil wir brauchen ja Ergebnisse dann auch. Und dann ist es dann schon so, dass der ein oder andere Bedenken hatte, vielleicht das so zu machen. Die einen sagen, oh ja, gut. Und dann hat man aber diskutiert, allein diese Diskussion. Und man muss es als Trainer dann glaubhaft rüberbringen, dass die Idee, die man hat, dass die funktionieren kann. Und dann ist es wichtig, dass man es im Training umsetzt. Ja, das haben wir dann auch gesagt, um einfach da auch im Training dann Sicherheit auszustrahlen, weil auf der Tafel und wenn ich die Steine verschiebe, sieht es ja immer toll aus. Ja, dann sind die Abstände sehr gering. Aber dann im Training dann umzusetzen und wenn dann die ersten Aktionen glücken, ja, auch mal vielleicht manche missglücken und du dann auf Video nochmal siehst, warum, weshalb hat es dran gelegen und das gemeinsam zu arbeiten und ich sage, ich würde mal sagen, so 95% waren die Dinge eigentlich schon, die man versucht hat, der Mannschaft vorzugeben, wurden dann auch umgesetzt. Ja, und wurden auch so akzeptiert und trotzdem hat man sich immer wieder was eingeholt und ging es ja nicht nur darum, greift man jetzt vorne an, greift man hinten an, es geht auch mal um Spieler, wo man sagt, Mensch, der hat die Vorteile, der hat für dieses Spiel, der hat diese Defizite vielleicht, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, was die Mannschaft, und wenn du da 5 Spieler hast, die normalerweise auch dann Stammspieler waren, dann ist es die Hälfte schon, ja, du hast einen Torwart hinten drin, der auch viele Dinge sieht. Und da muss man sich schon, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, wenn jetzt die Hälfte der Mannschaft das so sieht, wie kannst du es denen halt besser rüberbringen? Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und ich, wie gesagt, das kann als Schwäche ausgelegt werden. Ich sage, das war für unsere Mannschaft, für unsere Art, wie wir Fußball spielen wollen, genau richtig. Und deswegen ist es für mich keine Schwäche, sondern ich glaube eher eine Stärke, wenn man, ich glaube, man kann auch die Führungsspieler fragen, was das vielleicht das Besondere ist, vielleicht bei mir, dass man versucht, alle mitzunehmen und gemeinsam halt dann das auf dem Platz umzusetzen.
Und was eine Gefahr sein kann in Fußballmannschaften, dass die wenig oder gar nicht spielen, vielleicht für schlechte Stimmung sorgen. Das war beim VfL Bochum ja überhaupt nicht der Fall. Das passiert ja auch bis runter in den Amateurfußball. Was ist Ihr Tipp? Wie kriegt man auch die Ersatzspieler, die vielleicht 0 bis 5 Einsätze pro Saison haben, trotzdem dazu, alles für die Mannschaft und für das gemeinsame Ziel zu geben?
Es wäre halt auch dann wichtig, die Kommunikation auch mit diesen Spielern. Natürlich sind die natürlich nicht begeistert, aber manchmal ist es so, dass wenn die Möglichkeit besteht und einer gute Trainingsleistung gebracht hat, ja, da geht es ja nicht darum, mal eine Woche, sondern vielleicht auch mal 2 Wochen, dass er dann, wenn es möglich ist, vielleicht mal einen Einsatz bekommt, um ihn dadurch zu belohnen. Ja, das ist nicht 100% zufriedenstellend für einen Spieler, weil die wollen alle spielen. Und aber da ist auch der Mannschaftsrat dann wichtig, ja, dass du immer wieder sagst, ja, die Jungs müssen die Kabine auch ein bisschen selber regeln und wir haben auch gesagt, wir haben einen Rahmen, ja, den wir uns gemeinsam erarbeitet haben, weil ohne Rahmen funktioniert kein Mannschaftssport. Ja, und da haben sie ihre Spendenkasse. Ja, wir haben jetzt keinen Strafenkatalog, sondern wir haben einen Spendenkatalog für Verhaltensweisen, die vielleicht eine Spende würdig sind. Und das regelt die Mannschaft, das ist mir halt wichtig. Und sobald die Mannschaft was nicht mehr regeln kann, dann komme ich halt dazu und treffe halt auch meine Maßnahmen. Aber wenn du diese 4, 5 Spieler hast, der eine kommt mit dem besser klar, der andere dem, Für mich war immer wichtig, dass man versucht, aus jedem Bereich vielleicht einen für den Mannschaftsrat zu holen. Ja, vielleicht die jüngeren Spieler kommen mit dem Spieler klar, können was anvertrauen. Er kann aber wieder dazu beitragen, dass er sagt, Mensch, ihr müsst aber besser trainieren. Und das, das muss man halt schauen, dass es irgendwie harmoniert. Und ich sage, alleine als Trainer kannst du es nicht. Dann bist du auf dein Trainerteam angewiesen, dass auch mal dein Co-Trainer-Kollege, dass der mal auf die Jungs zugeht, weil halt in anderen Funktionen ist. Natürlich besprechen wir viele Dinge, aber am Pranger stehe ich, weil ich muss diese Entscheidung dann mitteilen, ja, obwohl wir es vorher besprochen haben. Und dann finde ich, sind solche Menschen oder solche Teammitarbeiter unheimlich wichtig. Ich weiß, in der Kreisliga ist es mal ein bisschen schwierig, weil da gibt es auch keine Physiotherapeuten oder kaum. Ja, wir reden jetzt vom professionellen Fußball und da habe ich nur für mich gesagt, auch diese Leute sind unheimlich entscheidend, weil da liegen die Jungs auf der Massagebank, werden geknetet, öffnen sich mal mehr und da geht es nicht darum zu sagen, ich möchte auch gar nicht wissen, wenn sie sagen, der Trainer, der hat sie mir mal alle. Das ist auch gut, das ist auch, das sollen sie auch. Aber so einen Hinweis zu bekommen, Mensch, vielleicht sprichst du mal mit dem, ja, oder das ist einfach Gold wert. Ja, das ist natürlich in Unterliegen schwieriger, weil da ja nicht hauptamtliche Stellen halt sind. Aber ich denke, wenn du einen Co-Trainer hast, den Mannschaftsrat, hast 4, 5 Spieler auf deiner Seite, die können dann schon sehr, sehr viel dazu beitragen, um die Stimmung einigermaßen hochzuhalten. Und im Erfolgsfall ist es dann auch so, dann hast du auch als Trainer mehr Argumente, wenn die Mannschaft funktioniert, gut spielt. Und das haben wir ja. Wir haben ja viel mit derselben Mannschaft gespielt. Da waren auch gerade Spieler dabei, die gesagt haben, ja, es ist ja blöd für mich, aber ich sehe auch, dass die Mannschaft halt in dem Moment funktioniert und ich jetzt nicht diese Ansprüche stellen kann.
Man hört und versteht also schon, was Ihnen wichtig ist, bei Ihrem Führungsstil mit der Mannschaft umzugehen, mega viel Kommunikation, den Spielerrat in viele Entscheidungen mit einzubeziehen. Worüber machen Sie sich als Trainer eigentlich am allermeisten Gedanken?
Am allermeisten? Ja, wie man halt das nächste Spiel gewinnen kann. Ja, und wie man halt, die Stimmung, für mich ist auch wichtig, dass man versucht, wenig Verletzte zu haben. Und das haben wir dieses Jahr alle auch geschafft. Ja, da gehört nicht der Trainer dazu mit seiner Steuerung, sondern du hast Physiotherapeuten, die uns bestmöglichst nach dem Training wieder vorbereiten auf das nächste Training. Du hast, ob es jetzt Athletiktrainer ist, egal ob es, auch ein Zeugwart ist, der die Jungs auch mal ein bisschen streichelt, weil er wieder die Wäsche wäscht. Und das ist halt auch unheimlich wichtig, dass du wenige Verletzte hast. Und das ist auch für mich entscheidend, auch als Trainer. Ich meine, manche Dinge kannst du nicht vermeiden. Wenn jetzt ein Zweikampf ist oder du dir mal einen Kreuzbandriss holst oder mal ein Bänderriss, was natürlich sehr blöde Verletzungen sind. Wenn es halt muskulär dann irgendwann soweit sein solle, dass man 7, 8 muskuläre Verletzungen, dann würde ich mir richtig Gedanken machen, ob vielleicht auch was am Training verändert werden muss. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt dieses Jahr mir Gott sei Dank deswegen nicht so viele Gedanken machen müssen.
Wer ist eigentlich Ihr wichtigster Kritiker?
Ja, ich denke schon, dass meine Frau sehr, sehr kritisch ist und sie hat ja selber Fußball gespielt oder spielt auch noch Fußball, hat hier auch beim VfL Bochum schon bei den Frauen in der zweiten Liga gespielt. Also sie hat schon ein bisschen Plan, sage ich mal. Und das sind schon heiße Diskussionen. Aber sie bekommt natürlich auch nicht alles mit, was in der Kabine ist. Aber wenn ich dann wieder eine Aufstellung gewählt habe, dann kommt dann auch irgendwann so wie viele halt im Nachhinein. Ja, war ja klar, ja, dass das vielleicht nicht so läuft oder hätte ich dir gleich sagen können. Und dann denke ich mir auch immer, jetzt gehörst du auch zu den Leuten dazu, die im Nachhinein dann natürlich sagen, ja, guck mal, übrigens, war ja logisch. Ja, und aber es macht halt schon Spaß, wenn man halt viele Spiele auch gemeinsam anschaut. Nicht so, also natürlich guckst du als Trainer viele Spiele an. Nicht nur, weil es vielleicht die Gegner sind, gegen die du spielst, sondern mich interessieren auch internationale Spiele. Wie reagiert ein Trainer auf gewisse Spielsituationen? Ja, was ist vielleicht in England gefragt? Was ist das? Und das ist, wenn du dann halt eine Partnerin hast, die genauso Fußball bekloppt ist, manchmal noch schlimmer, die sagt, da ist wieder Fußball. Ich sage, heute mal nicht. Ja, doch, wir gucken. Das ist schon sehr anstrengend. Aber es ist natürlich dann auch schön, wenn man sich dann irgendwo ein bisschen austauschen kann und vielleicht auch mal eine Idee hört, wie man, vielleicht auch mal einen anderen Eindruck bekommt. Ja, eine andere Idee.
Haben Sie dann Detail, wo Sie sagen, da hat es Klick gemacht, das war echt eine super Idee von Ihrer Frau, das haben Sie dann direkt beherzigt und umgesetzt?
Ja, also wenn ich jetzt zu viel sagen würde, dann übernimmt sie vielleicht mal meinen Job. Also das möchte ich ja auch nicht. Nein, halt, wir haben schon ein paar Dinge halt schon mal besprochen, wenn es um einzelne Positionen geht, wo ich sage, Mensch, was ist denn mit dem Spieler, wo man dann sagt, ja, im Training ist im Moment da so eine Phase, die halt nicht so optimal ist, aber hallo. Taktisch würde ich jetzt mal sagen, war es jetzt ein bisschen weniger, weil wir hatten unsere Philosophie und da versuche ich halt auch manchmal zu erklären, warum, weshalb wir diese Dinge machen. Da ging es halt mehr um einzelne Personen vielleicht mal, dann müsste da auch eigentlich mal spielen. Aber im Großen und Ganzen diskutieren wir gerne darüber, aber auch da muss ich letztendlich die Entscheidung ja dann auch für das nächste Spiel dann trifft.
Weil Sie den Kopf hinhalten müssen. Als nächstes würde ich Sie fragen, wie man Sie denn überhaupt kritisieren darf, aber nicht jetzt, sondern im zweiten Teil bei Im Kopf des Trainers. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas Reis, dass wir Ihnen bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr spannende halbe Stunde, freuen uns auf Teil 2. Danke bis hierhin.
Sehr gerne.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de